Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
Mit Pascal Fischer am Mikrofon. Heute mit ganz besonders erstaunlichen Neuigkeiten aus dem Netz. Mit der Corona-Impfung nämlich werden uns Spinneneier aus dem Weltraum injiziert, die uns dann von innen auffressen. Wie das genau funktioniert, darüber schweigen sich dann diejenigen, die das behaupten, gerne aus. Was man da im Netz so liest, das ist so absurd, dass ich das noch nicht einmal als Verschwörungstheorie oder auch als Verschwörungsmythos betiteln kann, sondern nur noch als dummes Gerede. Worin diese und andere Dummheit besteht und woher das alles kommt, darüber möchte ich heute mit einer Expertin für das Thema sprechen. Heidi Kastner. Bei Krämeier und Scheriau ist 2021 ihr kompaktes Buch erschienen, Dummheit der Titel. Heidi Kastner ist Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie, Gerichtspsychiaterin und sie leitet die forensische Abteilung der Landesnervenklinik in Linz. Von dort ist sie nun auch zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Dr. Kastner.
Danke, guten Tag.
Ja, Frau Dr. Kastner, gibt es ein besonders seltsames Beispiel von Dummheit, das Ihnen jüngst begegnet ist?
Seltsam ist vielleicht zu harmlos ausgedrückt, aber ich habe mir angesichts der vor 2 Monaten eskalierenden Ereignisse im Osten Europas gedacht, dass man das auch durchaus als Beispiel für Dummheit sehen könnte, seitens all derer, die fest geglaubt haben, dass so etwas nicht passieren wird. Wenn man eigentlich alle Bewertungsgrundlagen auf dem Tisch hat und trotzdem das glaubt, was man glauben möchte, dann ist es keinesfalls klug.
Das heißt, Dummheit hieße hier die Fakten ignorieren und bei einem Weltbild bleiben, das man lange Zeit lieb gewonnen hat?
Genau so. Bei einem Weltbild bleiben, das vor allem jetzt keine zusätzlichen eigenen Anstrengungen fordert, das kein Neubewerten erfordert. Aber man ignoriert halt tunlichst, dass es vielleicht Menschen gibt, die anders ticken, obwohl das in gewisser Weise absehbar ist. Ich denke mir, wenn ein Mensch beim KGB sozialisiert wurde, dann ist der in der Wolle gefärbt. Und dann ist vielleicht das höchste Ziel für jemanden, der aus dieser Ecke kommt, nicht der wirtschaftliche Erfolg, sondern der Machtgewinn. Und wenn man sich dann hinstellt und sagt, ach, der wird schon nicht und das ist ja ein lupenreiner Demokrat oder wie immer man das dann formuliert, dann ist es ein ja fast mutwilliges sich selbst verblinden vor Dingen, die man eigentlich erkennen könnte und aus denen man Schlussfolgerungen ziehen könnte.
Wenn wir noch bei diesem Russland-Beispiel bleiben, dann ist ja dieser Tage viel die Rede, dass zum Beispiel die deutsche Regierung zu langsam reagiert hat, jahrzehntelange Grundlagen der Außenpolitik nicht schnell genug umgeworfen hat. Ist Dummheit dann am Ende auch die Unfähigkeit, aus Fehlern zu lernen?
Dummheit ist sicher auch die Unfähigkeit, wirkliche Erfahrungen zu machen. Das Wesen der Erfahrung liegt ja eigentlich darin, dass ich etwas erlebe, woran ich vielleicht auch selbst einen entscheidenden Anteil hatte, und dass ich mich dann hinsetze und den Outcome bewerte und mir denke, aha, wenn ich das mache, dann passiert das. Wenn ich das mache, dann kommt das raus. Will ich, dass das rauskommt oder will ich, dass was anderes rauskommt? Schlussfolgerung, wenn ich will, dass das nächstes Mal anders ausgeht, muss ich mich vielleicht anders positionieren, anders verhalten, anders agieren. Und das ist das eigentliche Wesen der Erfahrung, weil sonst wiederholt man halt immer wieder dasselbe Erleben, ohne dass man schlauer, klüger oder gescheiter wird. Und es ist sicher eine Form von Dummheit, einfach unbeirrbar fortzufahren in dem, was man immer schon gemacht hat und sich nie zu reflektieren, ob das jetzt wirklich den idealen Outcome bringt oder ob man nicht vielleicht an seinem eigenen Verhalten an irgendwelchen Schrauben drehen müsste, weil man eigentlich mit dem Ergebnis dieses Verhaltens nicht wirklich zufrieden sein könnte.
Also ich kann durch Erfahrung lernen oder eben auch nicht, wenn ich dumm bin. Ich kann natürlich auch recherchieren und da öffnet sich jetzt natürlich die ganze Box der Pandora, zum Beispiel des Internets, indem ich auf der einen Seite Fakten recherchieren könnte und lernen könnte, auf der anderen Seite aber auch Gefahr laufe, in Blasen zu geraten, die mich für immer in Dummheit halten, weil sie eine falsche Meinung ewig bestätigen. Wo liegt denn da jetzt genau die Dummheit? Ich kann zu viel recherchieren, ich kann zu wenig recherchieren. Wie wäre da Ihre Meinung?
Ich denke, dass sich diese Hoffnungen, die man ans Internet gerichtet hat, nämlich dass die ganze Menschheit jetzt einen ungemeinen Wissenszuwachs erfahren wird dadurch, nicht wirklich erfüllt haben. Das Internet hat mindestens so viele Probleme aufgeworfen, wie es vielleicht auch Lösungen gebracht hat. Aber ein Schlüssel zur besseren Nutzung oder sinnvolleren Nutzung wäre sicher eine Medienkompetenz, die mich dazu bringt, die Quellen dessen, was ich mir da aneigne, zu überprüfen. Ich kann natürlich im Internet jeden Blödsinn lesen. Es kann ja jeder, ganz egal welche Kompetenz er hat, dort alles hineinstellen, was ihm gerade einfällt. Und das weiß man eigentlich. Daher wäre es erforderlich zu schauen, wer hat denn da was hineingestellt. Und natürlich wäre es auch erforderlich, die daraus akquirierte Information erst einmal kritisch zu hinterfragen. Und dann wäre es halt gut, wenn man wüsste, dass es halt seriöse Quellen gibt. Die WHO ist da eher auf der seriösen Seite, wohingegen irgendein beliebiger Mensch, der da alles Mögliche zusammenschwadroniert, für mich jetzt nicht mit derselben Kompetenz schwadroniert, wie die WHO da Berichte, Befunde und Ergebnisse hineinstellt. Also einmal auszusieben, was lese ich mir da überhaupt an, wäre schon mal eine gute Voraussetzung, um nicht in die Irre zu gehen. Und dann gehört natürlich auch noch eine gewisse Offenheit für Erkenntnisse dazu, die vielleicht nicht a priori so ganz in mein Weltbild passen. Wenn ich immer nur mich selbst und meine Grundannahmen bestätigt wissen will, dann wird das auch in die Irre führen.
Was wir jetzt gerade besprochen haben, geht ein bisschen sehr in die Richtung das Individuum, das im Internet recherchiert. Jetzt ist das vielleicht zu positiv gedacht, und zwar dergestalt, dass Menschen in demokratischen Gesellschaften prinzipiell eine Chance haben, auf Wahrheit zu stoßen. In autoritären Gesellschaften, in diktatorischen Gesellschaften, in denen in hohem Maße auch das Netz zensiert wird, hätte ich ja vielleicht gar keine Chance, zur Wahrheit zu gelangen durch Recherche. Ist man dort dann zur Dummheit verurteilt?
Man ist zu Unwissenheit verurteilt, aber auch dort kann man sitzen und sich bewusst machen, dass es Dinge gibt, von denen man weiß, dass man sie nicht weiß. Beziehungsweise kann man, was ja offenbar viele Menschen auch tun, es gibt ja durchaus Versuche oder auch Möglichkeiten, selbst in solchen fast hermetisch abgeriegelten Informationssystemen an Außeninformationen zu kommen. Da gibt es von der Außenseite Bestrebungen, diese Informationen hineinzubringen. Und dann gibt es ja Menschen, die das auf sich nehmen, diese Informationen irgendwo, irgendwie zu suchen. Aber ich glaube, die wesentliche Erkenntnis in so einem Regime ist halt, dass man sich bewusst macht, dass alles, was von offizieller Seite kommt, natürlich gefärbt ist und natürlich zensuriert ist. Das heißt, das dann eins zu eins als die Wahrheit zu übernehmen, ist gewissermaßen dumm. Ja.
Die Feinde der Wahrheit in unseren Breiten werden ja oft als Populisten bezeichnet, die irgendetwas in die Welt setzen, was vielleicht die Gefühle der Menschen anspricht, aber mit der Wahrheit nicht unbedingt etwas zu tun hat. Inwiefern ignoriert man denn eine Gefühlsebene im Politischen und gesteht sich nicht ein, dass das ein Faktor ist, bei der Dummheit im Diskurs?
Ich glaube, das ist ein generelles Problem, dass man irgendwann einmal gedacht hat, der Mensch braucht keine Gefühle, der ist einfach ein rational logisches Wesen und das ist halt eben nur die halbe Wahrheit. Der Mensch hat Emotionen und wenn man die in der Vermittlung von Fakten außen vor lässt, dann nimmt es relativ wenig Wunder, dass vor allem in Zeiten erhöhter Belastung oder erhöhter Unsicherheit die Emotionen bei manchen überbordend werden und dann zur alleinigen Richtlinie des Handelns werden. Und das ist ja das Geheimnis, das offene Geheimnis aller Populisten, dass die halt auf die Emotion losgehen, meistens auf irgendwelche unangenehmen Emotionen, nämlich auf Neid, Wut, Hass. Das kann man ja wunderbar schüren, wenn man entsprechende Informationen halt sehr selektiv verbreitet. Und dass man gleichzeitig aber auch ein Heilsversprechen abgibt. Wir haben die einzige Lösung für die ganze Komplexität, die euch alle so überfordert, in Anspruch nimmt oder was immer. Man spricht einerseits die Emotionen des Unzufriedenen oder des Wütenden an und andererseits positioniert man sich als der Messias. Das hat man ja auch im vorletzten amerikanischen Wahlkampf sehr gut gesehen, wo dieser Slogan ja so inhaltsleer war, wie er nur sein konnte. Nicht? Make America Great Again, ja schön, aber wie? Ja? Aber dass der Slogan alleine noch nicht die Lösung ist und dass ein Mann alleine vermutlich dieses hohe Ziel nicht erreichen wird können, das wäre eigentlich offensichtlich und auf der Hand gelegen.
In Ihrem Buch ist ja viel Seufzen zu spüren zwischen den Zeilen über die ewige Dummheit. Ich habe mich gefragt, ob man da vielleicht einen Schritt zurückgehen könnte und sagen könnte, vielleicht ist das, was Sie Dummheit nennen, einfach nur ja, ein Unvermögen von uns Menschen. Es gibt ja das berühmte Buch von Daniel Kahnemann, der eine Reihe von Fehlschlüssen herausgearbeitet hat, die wir Menschen alle haben. Wir neigen bei bestimmten Aufgaben dazu, eben nicht genau nachzudenken, rational durchzukalkulieren, sondern wir haben so eine Art, ja, Bauchgefühl, Bauchrechnen möchte ich es mal nennen, das uns zu schnellen Lösungen führt, die annähernd exakte Lösungen für Probleme uns geben, aber eben nur annähernd. Warum sollte Dummheit nicht das sein und warum sollte man vielleicht nicht einfach ein bisschen seinen Frieden machen können mit diesen angeborenen Denkfehlern, die wir Menschen haben?
Ich glaube, man kann damit durchaus einen Frieden machen und dieses System hat den Wert, dass man wirklich schnell entscheiden kann, weil sich hinsetzen, nachdenken, abwägen, überlegen, Informationen beschaffen, ist ein langwieriger Prozess. Also in manchen Alltagssituationen geht es ja gar nicht anders, als dass ich aus dem Bauch, der natürlich auch viele Erfahrungen beinhaltet und viele Basic Beliefs und so Grundüberzeugungen eben, mit denen man schon aufgewachsen ist, dass man auf Basis dieser Bauchgefühle oder dieses Bauchrechners, wie Sie das jetzt genannt haben, entscheidet. Wenn ich jetzt im Restaurant sitze und entscheiden soll, was ich esse, wird es wahrscheinlich nicht sehr förderlich sein, wenn ich sage, jetzt muss ich mal eine halbe Stunde Zeit nehmen, um zu überlegen, welche Inhaltsstoffe sind da drinnen, wie viele Kalorien nehme ich mit dem auf mich oder in mich. Und wie, also, es gibt Dinge, die entscheidet man nach Bauchgefühl. Das ist auch völlig okay. Aber ich denke, man sollte sich auch bewusst machen, dass dieses Bauchgefühl in komplexeren Situationen wahrscheinlich zu kurz greift. Ich glaube, dass kaum jemand jetzt, wenn es um so Sachen wie einen Hauskauf geht, sagt, ich habe das Bauchgefühl, ich kaufe jetzt eins. Meine finanzielle Situation ist mir egal, die Grundstückspreise sind mir egal, mein Bauchgefühl sagt mir, ich will das jetzt haben. Also es ist eine Alltagserfahrung, dass wir in weiterreichenden Entscheidungen nicht ausschließlich das Bauchgefühl bemühen. Und selbst wenn wir dann nachdenken, ist uns ja beim Nachdenken bewusst, dass wir natürlich uns in dem Zirkel unseres überschaubaren Spektrums bewegen und dafür gibt es halt dann sowas wie den Dialog oder den Austausch mit anderen. Es macht ja immer Sinn, sich mit anderen auseinanderzusetzen, gegenlautende Positionen anzuhören. Manchmal kommt man drauf, ah, da hätte ich gar nicht hingedacht, ja, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, aber das ist ein durchaus ernstzunehmendes Argument, also sich mit anderen auszutauschen und eben auch andere Aspekte, die man vielleicht selber gar nicht im Kopf gehabt hätte, zu berücksichtigen, ist vor relevanteren Entscheidungen immer eine gute Idee. Und wenn man das tut, dann kann man schon sehr viel von diesem eingebauten Dummheitsbias, den wir mit uns herumtragen, eliminieren. Wenn man das nicht tut, wenn man sagt, ich bin das Maß aller Dinge und mein Bauch hat immer recht, dann läuft man halt wirklich Gefahr, nicht weise und nicht klug zu entscheiden.
Da sind wir ja schon fast bei einem Gebiet, das an die Dummheitsforschung, die Sie betreiben, angrenzt, die Intelligenzforschung. Sie sind auch Psychiaterin, Sie kennen Messverfahren von Intelligenz, das ist auch in Ihrem Buch zu finden. Aber ist die Intelligenzforschung eine Form von Forschung, die auch über die Dummheit etwas lehren kann? Oder ist das etwas anderes? Sie haben gerade ja schon angedeutet, es geht auch immer um ein Miteinander, um ein Abgleichen der eigenen Position. Es geht nicht einfach nur darum, ja, Mathe- oder Knobelaufgaben in einem Intelligenztest zu lösen.
Also ich halte ja Intelligenz für eine völlig andere Entität als Klugheit und Weisheit. Und für mich ist das der Gegensatz zur Dummheit ja nicht Minderbegabung oder fehlende Intelligenz, sondern Dummheit hat eben sehr viel mit fehlender Weisheit und fehlender Klugheit zu tun und da gehört viel mehr dazu. Da gehört einfach auch dieses Wissen darum dazu, dass wir alle irgendwie im selben Boot sitzen, dass wir immer andere auch in unserem Handeln mitdenken sollten. Da gehören so Dinge wie Anstand dazu, so was ganz Altmodisches, mit dem man ja überhaupt keine Argumentation mehr gewinnt. Da gehört einfach dieses Gefühl der Verbundenheit mit anderen dazu und das Wissen darum, dass das, was ich tue, Auswirkungen auf andere hat und dass ich mein Tun auch an diesen Auswirkungen ausrichten sollte. Das hat mit der Intelligenz, die in der Intelligenzmessung bestimmt wird, rein gar nichts zu tun. Da kann ich mich hinsetzen und mir hochkomplex ausrechnen, wie ich meine Gewinne maximiere, meine Position verbessere und dabei anderen Schaden zufüge. Das kann ein intelligenter Verbrecher auch, aber den würde man jetzt nicht unbedingt als klug oder weise bezeichnen. Die Intelligenzzuschreibung beruht auf der Vermessung von messbaren Fähigkeiten. Und das sind eben kognitive Fähigkeiten, das ist die Fähigkeit, logisch zu denken, logisch strukturiert Aufgaben zu lösen, das ist die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit zu fokussieren, das ist die Aufmerksamkeit, unter Zeitdruck Dinge erledigen zu können. Da gehören so Faktoren wie visuelles Gedächtnis oder Aufnahmefähigkeit dazu, aber das hat jetzt mit Weisheit wenig zu tun.
Was wäre denn dann Weisheit in Ihrer Sicht?
Weisheit ist eben auch, beinhaltet auch diesen emotionalen Aspekt, dass eben Menschen und alle Lebewesen irgendwie verbunden sind und voneinander abhängen und dass es nicht förderlich ist und auch nicht ratsam und auch nicht anständig, diese Verbundenheit zur Maximierung des eigenen Vorteils zu ignorieren.
Weisheit ist ja ein sehr alter Begriff. Während die Intelligenzforschung vielleicht 100, 150 Jahre alt ist, gibt es denn so etwas wie die Geschichte der Dummheitsforschung? Haben Sie das gefunden in Ihren Recherchen? Ich habe mich mal ein wenig eingelesen und fand da eher, dass es immer andere Begriffe sind. Man kennt kulturlose Menschen, bildungsferne Menschen in der Antike. Im Mittelalter würde man vielleicht sagen, es ging eher um Tugend und Sünde und der Mensch war einfältig und dumm und damit leicht für Staat und Kirche handhabbar. Aber ist das schon Dummheit, wie Sie sie verstehen?
Ganz und gar nicht. Also wenn man sich mit dem Dummheitsbegriff über die Jahrhunderte beschäftigt, dann kommt man drauf, dass zwar offenbar jeder gewusst hat, was damit gemeint ist, aber es war sehr, der Begriff war immer schwer zu fassen. Es gibt auch jetzt oder gab auch jetzt diese Kritik an diesem Buch, dass man über einen Begriff, der gar nicht definierbar ist, gar nicht schreiben darf. Das macht es ein bisschen schwierig, weil jeder versteht, wenn man sagt, das ist dumm, ja, das war eine dumme Entscheidung, aber es gibt einfach nur ganz wenig Versuche, diesen Begriff zu definieren. Es gibt so umschreibende Definitionen, dass es ein sicheres Zeichen von Dummheit ist, zum Beispiel auf jede Frage eine Antwort zu geben. Das ist eine Definition, die ich ganz nett finde. Aber dass natürlich in diesen Begriff immer vieles hineingepackt wurde, was wir jetzt anders benennen würden. Also es ist die reduzierte intellektuelle Fähigkeit im Sinne der reduzierten Intelligenz hat man früher sicher auch als dumm bezeichnet, das meine ich aber nicht. Es ist auch nicht das, was die Griechen gemeint haben im Sinne von ungebildet. Ja, unwissend, das ist einfach fehlende Bildung, das ist fehlendes, akquiriertes Wissen. Das würde man heutzutage als ungebildet bezeichnen oder als uninformiert vielleicht. Aber nicht zwingend als dumm. Dumm wäre es dann, wenn jemand bewusst die Wissensakquise ablehnt. Ja, und jemand sagt, ich habe hier ein Thema, über das ich irgendeine Entscheidung treffen muss, aber ich verweigere mich der Information über dieses Thema, sondern ich entscheide nur aus dem Bauch. Das wäre dann wieder dumm. Aber das Faktum allein, dass er über dieses Thema jetzt a priori nicht Bescheid weiß, würde man jetzt einfach als uninformiert bezeichnen.
Aber wenn wir nochmal ins Mittelalter und dann auch in unsere Zeit schauen, vielleicht kann man dem Menschen im Mittelalter nicht unbedingt die Dummheit vorwerfen, weil er nicht über die aufgeklärte Geisteshaltung und die vielen Informationen verfügte, die wir haben. Trotzdem die provokante Frage, sind religiöse Menschen dumm? Vielleicht sogar heute, weil sie mehr zu wissen glauben, als sie wissen können.
Ich würde mich hüten, jemanden, der sich als religiös bezeichnet, deswegen als dumm zu bezeichnen. Die Glaubenden glauben. Und zwischen Glauben und Wissen ist ein wesentlicher Unterschied. Also ich denke mal, alle, die glauben, wissen, dass sie nur glauben können, aber eben über diese Themen, die sie glauben, nichts wissen können. Dieser Gottesbeweis ist ja ausständig und wurde nicht geliefert. Also, dass das immer nur ums Glauben geht, das weiß der, der glaubt. Und man kann dann zwar sagen, für mich fühlt sich so an, deshalb glaube ich es für mich zu wissen, aber er muss, wenn er entsprechend kritisch ist, natürlich auch einräumen, dass es möglich ist, das nicht so zu fühlen und daher das nicht zu glauben. Und das ist dann sicher nicht dumm.
Es gibt eine andere Denktradition, der man vielleicht heute auch schon fast vorwirft, quasi religiös zu sein. Das ist die Postmoderne. Und da hat unlängst der Philosoph Christoph Türke eine Formel geprägt, und zwar die Sentio ergo sum, ich fühle, also bin ich. Das ist so ein bisschen die Kritik, dass das, was ich fühle, was ich für wahr halte, automatisch wahr ist. Vor einigen Jahren hat auch Michiko Kagutani, die Chefkritikerin der New York Times damals für die Literatur, in ihrem Buch Der Tod der Wahrheit eine ähnliche Kritik vorgebracht, dass nämlich die Postmoderne nach Michel Foucault, Jacques Derrida oder auch Jean-François Lyotard ja so einen unglaublichen Subjektivismus und Relativismus ausgerufen hat, der schließlich auch ins rechte Lager gedriftet ist, aber auch in die linke Szene, in der vielleicht etwas wohlmeinend der Plan war, bestimmte Klassen, Hautfarben oder Menschen mit Behinderungen erstmal ihre Sicht zugestehen zu können. Nur all das sei dann umgekippt, ja, in die Akzeptanz eines Subjektivismus, der sich gar nicht mehr korrigieren lassen will. Kann man das so stehen lassen? Ist die Postmoderne, ist vielleicht auch die Identitätspolitik in dieser Hinsicht dumm?
Ich würde es so stehen lassen und ich würde es so sehen. Was uns die Postmoderne sicher eingebrockt hat, ist dieser absolute Subjektivismus bei gleichzeitig radikaler Relativierung alles Konsens. Also diese Anforderungen, die man früher an manche Dinge gestellt hat, die wurden ja alle gekübelt in der Postmoderne. Das war alles subjektiv und daher auch alles möglich und alles richtig, wenn es für denjenigen, der das produziert hat oder denjenigen, dem das halt gefallen hat, jetzt schön, gut oder richtig war. Und diese Fokussierung auf dieses absolut Subjektive hat natürlich auch zu der Grundannahme geführt, dass ich alles bin, was zählt. Es geht ja nur um meine Sicht, weil meine Sicht ist halt meine gefühlte Sicht und die ist zwingend subjektiv und ich kann insofern nicht irren, als ich sie so fühle. Und das ist ja eigentlich die Kriegserklärung an die Aufklärung und die Kriegserklärung an eine ja, wissenschaftlich und konsensorientierte Umgangsweise mit komplexen Problemen. Weil dann ist alles möglich, alles erlaubt und ja, alles richtig.
Liegt darin dann das große Ärgernis, dass wir uns zu früh gefreut haben über eine Aufklärung, die durch Bildung, durch die Förderung der Kritikfähigkeit im Menschen dachte, jetzt bräche das Zeitalter an, in dem die Dummheit besiegt ist?
Ich glaube schon, dass man das weit überschätzt hat, die Auswirkungen. Und die Aufklärung war sicher auch so eine mehr oder weniger extreme Auslenkung nach einer Zeit, in der eben die Ratio nicht wirklich viel gegolten hat. Und dass man halt dann auf diesem extremen Wissensfokus und Ratiofokus geblieben ist, hat, wie wir heute schon angesprochen haben, ja auch die Gefühlsebene bis zu einem gewissen Grad ignoriert. Das ist ja auch einer der wesentlichsten Vorwürfe, die man der wissenschaftlichen Medizin macht. Das ist der Bereich, in dem ich tätig bin und in dem ich das auch immer wieder zu hören bekomme. Dass die Medizin, wie sie aktuell praktiziert wird, zwar extrem lebenserwartungsverlängernd war, dass aber diese ausschließliche Fokussierung auf das Apparative und auf das Vermessbare einfach die Person als Ganzes mit ihren Emotionen, mit ihren Befindlichkeiten völlig außen vor gelassen hat. Und das wiederum gibt ja all diesen Alternativmethoden, die möchte ich jetzt nicht einmal alternative Heilmethoden nennen, weil das Heil, glaube ich, sucht man dort oft vergebens, viel Aufschwung, weil die wiederum fokussieren natürlich ausschließlich auf das Gefühlte. Ich fühle, dass das für mich das Richtige ist. Das haben wir sämtliche Studien wurscht, weil die gibt es ja gar nicht. Brauche ich ja nicht, weil es geht ja um mein Gefühl. Und auch da findet man ja heute ziemliche Extrempositionen, die überhaupt nicht kompatibel sind, weil es für die Medizin offenbar sehr, sehr schwierig ist, die Befindlichkeit der Patienten und ihre emotionalen Zugänge zu Krankheiten, zu Behandlungen überhaupt zu berücksichtigen, was nicht klug ist. Wir wissen, dass die Befindlichkeit, die Gestimmtheit, die Haltung zu einer Behandlung den Behandlungsoutcome ganz wesentlich beeinflusst, lassen das aber in unserer Behandlungsmethodik und in unserem Umgang mit Patienten immer wieder außen vor und denken, der Patient muss ja mit dieser Studie, mit der ich ihn belegt, dass das jetzt für ihn das einzig Wahre ist, zufrieden sein. Wie der dem gegenübersteht oder was sich der davon erwartet, das spielt wenig Rolle, obwohl man eigentlich auch aus Studien weiß, dass natürlich die Einstellung zu einer Behandlung den Behandlungserfolg wesentlich mitbestimmt. Und auf der anderen Seite sehen wir halt diesen ja, nachgerade aus Aufklärungssicht unfassbaren Aufschwung von allerlei verschwurbelten Pseudobehandlungsmethoden, denen die Menschen mit einer ja, unglaublichen Intensität anhängen, wie man das sonst nur bei Sekten kennt.
Was wäre denn dann die Lösung? In Ihrem Buch schwingt ja sehr viel Resignation auch immer wieder mit. Sie bringen viele Zitate, ich darf ein paar nennen, Carlo Cipolla, die Zahl der Dummen wird immer unterschätzt. Auch Schiller hat zum Beispiel geschrieben, mit der Dummheit kämpfen die Götter selbst vergebens. Das macht ja erst einmal nicht Mut. Wären Sie denn dafür, mit den Dummen zu reden? Und wenn ja, was sagt man dann?
Ich glaube, dass man das nicht so pauschal beantworten kann. Ich glaube, es ist immer gut zu versuchen, mit jemandem zu sprechen. Wenn man allerdings bei diesem Gespräch entdeckt, dass es dem anderen nicht um den Austausch von Sichtweisen geht, sondern ums Recht haben und ausschließlich ums Recht haben, dann ist ein solcher Dialog in der Regel vergeudete Zeit und Liebesmühe und Energie. Ein Dialog, der diese Bezeichnung verdient, müsste natürlich auch beinhalten, dass der andere zuhört, dass beide zuhören und dass beide abwägen, was kommt und dass sich beide dann eben dialogisch entweder annähern oder eben feststellen, dass sie sich nicht annähern können, aber ohne radikale Verwerfung und ohne Verdammnis. Aber ich glaube, was man immer mitkalkulieren sollte, ist, dass es wesentlich mehr Menschen gibt, die zu dummen Entscheidungen neigen, als man das gern glauben möchte. Und dass man immer damit rechnen muss, dass man auf solche trifft. Und ich habe das Buch ja nicht geschrieben, weil da ist irgendeine Pandemie über die Welt gekommen ist. Die Idee dazu war ja schon viel älter. Die stammt einfach aus einer mittlerweile ja doch jahrzehntelangen Erfahrung mit diesem Phänomen, das mich ja dann immer wieder völlig perplex zurückgelassen hat, wo intelligente, gebildete Menschen Positionen bezogen haben, die man bei rudimentärer Überlegung eigentlich nicht beziehen hat können. Und wenn man dann gesagt hat, ja, das ist völlig unlogisch, das kann es ja nicht sein, dann kam bisweilen auch von denen, ich weiß, dass das nicht sein kann, aber ich fühle es einfach so und deshalb glaube ich jetzt das.
Ist das am Ende auch so ein Merkmal von Dummheit? Sie ist einfach komplett erratisch. Man kommt da ab einem bestimmten Punkt nicht weiter.
Dummheit ist natürlich völlig erratisch. Die individuelle Gefühlsausstattung ist ja nicht berechenbar. Aber ich glaube, was schon berechenbar ist, ist, dass es einen relativ hohen Prozentsatz an Dummheitsbereitschaft gibt und dass die Möglichkeit, dass Menschen dumme Entscheidungen treffen, nie unterschätzt werden kann. Und man sollte das, glaube ich, immer mit einkalkulieren. Also man sollte nicht hinstellen und sagen, die sind eh alle so logisch-rational und werden es da in der logisch-rationalen Abwägung die richtige Entscheidung treffen, sondern man muss einfach mit einkalkulieren, dass ein gewisser Prozentsatz das nicht tun wird. Und je größer der Anteil derer ist, die so ganz bei sich bleiben und nur aufs Gefühlte schauen, desto höher wird auch die Anzahl derer sein, die dumme Entscheidungen treffen.
Sagt Heidi Kastner, sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie sowie Gerichtspsychiaterin in Linz. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke vielmals.
Ich darf noch einmal hinweisen auf Heidi Kastners Buch Dummheit, erschienen bei Krämeier und Scheriau 2021. Kurz und bündig und ein Heilmittel gegen das, was im Titel steht. Lesen Sie es und bleiben Sie klug. Am Mikrofon hier verabschiedet sich Pascal Fischer.